Mensch, Frau Nora, das war aber wieder eine lange Pause und es scheint fast so, als hätte ich darüber vergessen, wie so ein privater Podcast funktioniert. Habe ich nicht, ich war nur zu verfusselt, um rechtzeitig meine lokale Aufnahme zu starten. Deswegen gibt's von mir die ersten 10 Minuten nur so einen grausigen Zoom-Ton. Aber meine Gästin Theresa Lachner, die hat professionell aufgezeichnet und klingt super. Theresa ist Journalistin, Buchautorin, systemische Sexualberaterin und Gründerin von Lustprinzip, dem größten deutschen Sexblog. Und Theresa und ich haben uns vergangene Woche bei Instagram ausgetauscht über Sexismus im Sport und die Vorstellung der Outfits, die Nike für AthletInnen bei den Olympischen Spielen im Sommer vorgesehen hat und was das auch für Menschen bedeutet, die eigentlich nur Sport machen wollen und nicht in die Kleidergrößen passen, die so gängigerweise in den Läden hängen. Und darüber unterhalten wir uns in den nächsten 40 Minuten und ich glaube, das ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit eigentlich recht wenig besprochen wird, bei dem sich aber viele Menschen wiederfinden können. Hallo Theresa.
Hallo Nora.
Wie schön, dass wir es endlich geschafft haben und wir haben uns zu einem Thema zusammengefunden, das eigentlich gar nicht so naheliegend ist, oder?
Ja, ich habe mir auch gedacht, warum rede ich jetzt über Sport, aber warum auch eigentlich nicht, verdammt.
Genau, und zwar ging es um die Trikotpräsentation von Nike bei den Olympischen Spielen und da gab es so ein bisschen Aufregung, weil Teile der Trikots, die gezeigt wurden, waren doch arg knapp, muss man sagen. Und das fanden nicht alle Athletinnen so geil, weil einige eben Angst hatten. Und ich kann das total nachvollziehen als erwachsene Frau, dass die Schamlippen darum kämpfen, welche als erste rausflutscht. Und je nachdem, welche Bewegung man macht, ist es halt so, dass der Schritt sehr lang wird. Und mir wäre es auch unangenehm, nicht sicher zu sein, ob das da alles hält oder ob ich am Ende ja mit hängenden Vulva-Lippen durchs Ziel renne. Ich kann das total nachvollziehen. Fand die Aufregung darum trotzdem ein bisschen interessant. Wie hast du das denn wahrgenommen?
Also was ich auch interessant fand, ist eben gerade, was präsentiert wurde. Es geht ja da um eine Kollektion mit rund 50 Teilen. Aber die 2 Teile, die eben präsentiert wurden, einmal für einen Mann in so einer Art Radlerhose und so ein enges Shirt. Und bei der Frau, was dann für dieselbe Sportart sein sollte, war es wirklich ein extrem knappes Höschen. Also man muss sagen, ich glaube, fast niemand kann dieses Höschen tragen, der nicht gewaxt ist, wenn man nicht dann auch noch die nächste Aufregung haben will, dass irgendjemand sieht, dass man Intimbehaarung hat, was die meisten erwachsenen Menschen nun mal von Natur aus haben. Und ich finde, und dann hat sich eben Nike so ein bisschen rausgeredet mit, naja, das waren halt 2 von 50 Teilen und es wird ja niemand gezwungen, irgendwas anzuziehen. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen kalkuliert, diese Aufregung. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, okay, aber wenn das die ersten Teile sind, die ihr zeigt, dann hat das ja schon irgendeine Art Vorbild- und Wirkungsfunktion. Und wenn diese Teile dann eben so sind, der Mann hat irgendwie was Normales an und die Frau fast nichts, dann finde ich die Aufregung doch wieder auch berechtigt, zu sagen, hört mal.
Ja, ich bin gar nicht so sicher, ob das die Teile sind, die Nike zuerst gezeigt hat oder ob das die Teile sind, die Medien ausgewählt haben und zuerst auf ihren Websites gezeigt haben. Weil ich habe mir nämlich heute auch nochmal angeguckt, ich habe vor einer Woche darüber gesprochen bei WDR 5 im Radio über diese ganze Aufregung. Ich habe mir die Teile nochmal angeguckt und habe auch gesehen, es sind 20 verschiedene Outfits vorgestellt worden und die beiden haben es halt auf die Titelseite geschafft. Also das längere für die Herren, das so knielang ist mit einer Radlerhose und einem relativ lockeren Tanktop, muss ich sagen, ist ja auch nicht körperbetont. Und das für die Frauen, das eben am Bein auch sehr hoch ausgeschnitten ist und wo man schon fast das Gefühl hat, okay, das zieht mir hinten in die Po-Ritze rein. Ja. Ist einfach auch nicht angenehm, muss man sagen. Und dann habe ich heute nochmal geguckt und gesehen, okay, die wurden alle präsentiert. Die waren eben alle auf der Stage, die Leute. Unter anderem war dabei die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo, die sich auch für das sehr kurze Outfit entschieden hat. Und ich habe schon bei WDR 5 gesagt und habe mich nachher gefragt, habe ich mich da zu weit aus dem Fenster gelehnt? Wenn Frauen sich das aber aussuchen, weil sie das gerne tragen wollen, ist es nicht dann auch schwierig für die, wenn alle vorher schon schreien, das ist aber ein scheiß Outfit, wer soll das denn tragen? Und sie aber sagen, ja, aber für mich passt es halt, ich möchte das aber gerne tragen. Und da war ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich kann das total verstehen, wenn Athletinnen sagen, sorry, aber da sollen wir rein, also ist das euer Ernst? Und andere Athletinnen aber sagen, cooles Outfit, ja, ich habe einen tollen Körper, ich habe hart dafür gearbeitet, ich möchte den gerne zeigen und dafür aber dann nicht im Anschluss irgendwie beschämt werden. Ich finde, das ist so ein Riesenspagat, den man da machen muss, hoffentlich in einem Outfit, in dem sich nichts zeigt.
Es ist halt, als Frau kannst du es halt nur falsch machen. Also ich glaube, das zeigt sich da auch wieder. Und ich glaube, auch wenn man sich so die Geschichte der, wie Frauen für ihre Sportoutfits beschämt werden, Sachen anschaut, ist es ja entweder irgendwelche Beachvolleyballerinnen müssen Strafe zahlen, weil ihre Höschen nicht kurz genug waren. Dann wird wieder eine Tennisspielerin des Platzes verwiesen, weil sie einen zu engen Catsuit anhatte. Dann gibt es wieder Aufregung, wenn Leichtathletinnen absichtlich eben lange Kleidung tragen, weil sie sich dem wieder verwehren wollen, diesem Blick. Also, und ich glaube, es ist immer falsch. Also entweder du bist zu prüde oder du bist zu slutty. Und das sehen wir da eben auch ganz gut. Also auch da können Frauen irgendwie schlecht gewinnen. Also ich finde auch, genau wie überall sonst, jede Frau sollte absolutes Recht darauf haben, mit ihrem Körper zu machen, was sie will und anzuziehen, was sie will. Ja, das ist her body, her choice. So. Ich bin jetzt auch eher bei dir auf der Seite, dass okay, ich sehe dieses Outfit und denke mir, also ich kriege vom Hingucken schon einen Scheidenpilz so ein bisschen. So.
Ja.
Und stell mir das einfach nicht so besonders bequem vor und frage mich auch eben, wenn es die Performance irgendwie steigern würde, warum gibt es das dann nicht für Männer? Ja, also diese Fragen, aber ich habe auch eben Kommentare gelesen von Sportlerinnen, die sagen, ja, aber ich laufe gerne so, weil sonst schwitze ich zu sehr und das ist für mich halt am bequemsten. Und natürlich sollten alle Frauen, die das wollen, das Recht darauf haben. Aber es ist eben die Frage, warum setzt man überhaupt erst solche Standards durch solche Outfits? Und ich glaube, immer wenn wir uns fragen, okay, ist das jetzt sexistisch oder nicht, ist irgendwie das einfachste Tool, das umzudrehen und zu gucken, wie wäre es denn seitenverkehrt? Also was wäre, wenn die Outfits, die wir da präsentiert bekommen hätten, für Männer dieser sehr, sehr knappe Slip irgendwie wäre und für Frauen halt eine Radlerhose? Ja, da würden sich wahrscheinlich auch die Leute denken, okay, irgendwas ist hier merkwürdig.
Ja. Wobei das wirklich diese ganz dolle Verkürzung ist, die Frauen dürften auch die Radlerhosen tragen, wenn sie wollten. Also das sind, die sind nicht sozusagen Geschlechtern zugeordnet, sondern die sind sozusagen Unisex. Und auch Männer dürften diese kurzen Hosen wahrscheinlich tragen, wenn sie wollten. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass sie das wollen. Und ich glaube, da kommt noch ein anderer Aspekt hinzu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine Notwendigkeit darin sehen, weil die Notwendigkeit ergibt sich in der Regel eben nicht aus der sportlichen Leistung, sondern daraus, wie Sportlerinnen und Sportler Geld verdienen. Und das ist in aller Regel nicht über Wettkämpfe, sondern über Sponsoring. Also klar werden auch Leichtathletik-Wettkämpfe vor allen Dingen die Sprints, das wird schon hoch dotiert, die können damit gutes Geld verdienen, aber am besten hast du einen Sponsor im Rücken. Und wie kannst du möglichst viel Aufmerksamkeit für deinen Sponsor gewinnen, indem du eben ein besonders knappes Outfit anziehst, weil es immer noch so ist, in der Werbung, Sex sells, so ein ganz alter Spruch, aber danach funktioniert in aller Regel Werbung. Das heißt, wir werben auch häufig eben nicht mit den Leichtathletinnen, die zum Beispiel Kugelstoßerinnen sind. Ja, die stecken wir nicht in diese Outfits, sondern wir werben in der Leichtathletik vor allen Dingen mit den Läuferinnen, mit den Weitspringerinnen, mit den Hochspringerinnen, also mit den besonders muskulösen, aber dabei sehr schlanken Frauen, die man auch in Größe, keine Ahnung, 38, das weiß ich jetzt nicht so ganz, mit vielen Muskeln ist immer schwierig, das weiß ich aus Erfahrung, aber die eben optisch erstmal eine kleine Größe passen. So, das heißt, das sind so die Vorbilder und die Frauen, die wir auf Plakaten sehen, da sehen wir keine Gewichtheberin zum Beispiel, ja, oder wir sehen auch keine Kugelstoßerin. Und ich finde, da kann man schon drüber reden, nicht nur ist das sexistisch, sondern welche Funktion haben diese Outfits? Also haben sie eine sportliche Funktion oder haben sie dann eine Funktion für die Sportlerin im Marketing, weil sie sich damit gut präsentieren kann und möglicherweise auch gutes Geld bekommt? Kann ich aber nicht dezidiert sagen, weil ich nicht weiß, ob das zum Beispiel, also wie deren Sponsoring-Einkommen ist und wie sie dann eben auch mit den Sportartikelherstellern verhandeln. Das ist ja nicht nur Nike, das sind ja auch andere Sportartikelhersteller. Und das finde ich halt interessant, weil da steckt sozusagen schon eine Art Zwang dahinter, nämlich im Markt, also in dem Konkurrenzkampf, den ich da annehmen muss, um das Geld von Sponsoren.
Ja, und das ist ja irgendwie nichts anderes in anderen Branchen auch. Also auch wenn du irgendwie Sachen im Internet bewirbst, wirst du ja von Algorithmen dazu angehalten, dabei möglichst wenig anzuhaben. Ja, und das sind aber eben Sachen, die komischerweise immer nur Frauen passieren. Also das ist, glaube ich, wirklich so ein Ding. Und ich habe das Gefühl, das setzt sich halt im Sport auch einfach nur fort. Und gerade wenn wir darüber reden, so geht es wirklich um die beste Performance oder um das beste Aussehen. Also ich habe auch eine Studie aus England gefunden, dass wirklich Hockeyspielerinnen schlechter performen, wenn sie sehr kurze Outfits tragen, weil sie dann sehr self-conscious sind, so was habe ich gerade an und sitzt da alles, muss ich irgendwie rumzuppeln, so. Also sie erleben sich nicht so sehr in dem Moment als performende Sportlerin, sondern halt als Objekt, das irgendwie aussehen muss. Und ich glaube, jeder, der irgendwie ernsthaft Sport betreibt, weiß, da schwitzt man auch mal und ist halt so in dem Moment drin. Und das ist ja eigentlich auch das, was cool ist an Sport. Und dass das dann irgendwie wieder so genommen wird und gedreht wird zu einem, ich muss halt möglichst geil aussehen, damit ich die Aufmerksamkeit bekomme, damit dann mein Werbedeal verlängert wird, damit ich mehr auf Instagram performe. Also auch das müssen ja auch Sportlerinnen tun. Finde ich halt echt schwierig so. Also weil das, again, noch eine Sache ist, wo es wenig um die Leistung geht, sondern mehr darum, wie sieht man jetzt gerade aus.
Ja, wobei das zum Sport natürlich auch immer dazugehört und das finde ich auch spannend zu beobachten. Ne? Also ich möchte jetzt mal Leica Mihambo nicht unterstellen, sie trägt es nur, um irgendwie mehr Sponsoring-Gelder zu kriegen. Wenn sie sagt, sie fühlt sich darin wohl, dann glaube ich ihr das. Ne? Wenn sie sagt, das ist das Outfit, in dem ich laufen möchte, in dem ich mich gut fühle, dann glaube ich ihr das. Dann soll sie das bitte anziehen. Also das ist überhaupt nicht, ne? Also ich will da gar nicht sozusagen mutmaßen. Ich will nur aufzeigen, es gibt diese Zwänge, es gibt diesen Konkurrenzkampf und Konkurrenzkampf gerade in der Leichtathletik gibt es nur die eine Gewinnerin. Es gibt die eine Person, die vorne steht, die vorne läuft. Und da ist der Konkurrenzkampf eben total groß, weil es geht um Zentimeter, es geht um Millisekunden zum Teil. Ne? Also das ist ein harter Konkurrenzkampf und der passt einfach sehr gut da rein. Das ist eine Art und Weise, wie wir Sport rezipieren einfach. Und das Interessante ist, muss das so sein? Also was ich fand, was du noch angesprochen hast, das stimmt. Bei Instagram ist es, glaube ich, sogar in Studien nachgewiesen, je weniger eine Frau anhat, desto häufiger wird ihr Bild geteilt, geliked, was auch immer. Also ob es jetzt am Algorithmus liegt oder daran, dass Leute mehr darauf ansprechen, weil es ihren Sehgewohnheiten entspricht, weiß ich nicht. Aber es steckt auf jeden Fall eine Art von Sexismus dahinter. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und was mich halt daran so stört, ist, wir haben halt nicht alle Körper von Leichtathletinnen und Leichtathleten, wenn wir Sport treiben. Deswegen ist dieser Aspekt, den du gesagt hast, man möchte im Moment sein, man möchte schwitzen, man möchte Spaß haben, den finde ich total wichtig und der wird mir ganz selten transportiert. Und ich habe mal bei meinen Insta-FollowerInnen nachgefragt, wie es eigentlich bei denen aussieht mit Sportkleidung, weil, let's face it, niemand von uns würde dieses Outfit anziehen, glaube ich, um privat Sport zu machen. Also ich würde nicht in dem Ding joggen gehen. Ich würde mir was Bequemeres, was Weiteres anziehen. Ich lege ohnehin nicht allzu viel Wert darauf, besonders gestylt Sport zu machen. Ich werde ohnehin rot wie eine Tomate. Ja, ich schwitze, ich rieche. Das ist einfach, es gehört dazu. Und dafür muss ich einfach nicht die besten Klamotten anhaben. Ich will es auch gar nicht übertünchen. Also ich will es auch gar nicht so sagen, es sieht super aus, gut, es riecht ein bisschen, aber es sieht toll aus, das brauche ich für mich nicht, ne? Das liegt aber daran, dass ich mich in meinem Körper auch sehr wohl fühle. Aber das Interessante ist, dass Frauen zurückgespiegelt haben, ich kriege keine Klamotten größer als Größe 42, was ja immer noch sehr schlank ist. Es gibt in Deutschland wenig Auswahl für Frauen, die irgendwie eine Größe haben ab 44. Es gibt nicht mehr im Bereich Yoga, wo man ja auch durchaus mal weitere Klamotten anhaben kann. Irgendwie Sachen, die größer sind als 44. Ich habe eine Rückmeldung bekommen, dass zum Beispiel in den USA und UK die Auswahl für Frauen mit Mehrgewicht einfach wesentlich größer ist. Also viel leichter, viele bestellen online deswegen. Ich habe eine Rückmeldung bekommen, dass Frauen mit viel Oberweite Probleme haben, weil die Sport-BHs einfach nicht gut sitzen. So. Und wenn man einen hat, dann ist er einfach unglaublich teuer. Und ich finde, das ist eine Zugangsbeschränkung an der Stelle. Also wenn ich nur Sport machen kann oder nur joggen gehen kann, wenn ich mir einen Sport-BH kaufe, der über 100 Euro kostet, ist das eine, in meinen Augen, Zugangsbeschränkung, weil dann kann ich sonst nicht Sport machen, weil es geht ja mit gesundheitlichen Risiken einher. Und das muss ich ja als Mann gar nicht bedenken. Also ich weiß es zumindest nicht. Weiß nicht, vielleicht hast du da mehr Erfahrung.
Ja, also diese Sport-BH-Sache, ich glaube, da gibt es auch schon Studien, so wie viel besser Frauen halt performen können, und zwar egal in welchem Sport, wenn sie einen passenden Sport-BH haben. Und ich meine, ich habe so 85C, also sie sind noch nicht komplett übergroß, aber auch ich kenne das schon, dass man halt entweder Hat man nicht genügend Halt für jetzt eine Sportart mit viel Impact, oder man kriegt einfach gar keine Luft mehr, weil es dann so richtig alles zuschnürt. Und da wirklich einen guten BH zu finden, der bezahlbar ist, ist richtig, richtig schwierig. Und ich habe natürlich auch Freundinnen, die haben dann irgendwie Körbchengrößen E oder sowas. Da wird es halt fast unmöglich. Und da ist es dann wirklich so, dass du dann sagst, okay, welche Sportart kann ich denn dann machen, trotz meiner großen Brüste? Und das finde ich irgendwie super problematisch. Und ja, also auch da ist die Beschränkung beim Thema Sex sells. Der Sex zählt natürlich auch nur in einer sehr, sehr engen Schönheitsnorm. Also auch auf TikTok und Instagram werden regelmäßig Frauen über einer Größe XS einfach abgemahnt wegen aufreizender Inhalte, obwohl sie überhaupt nichts Aufreizendes anhaben, sondern einfach nur, dass man sieht, dass sie halt irgendwelche Kurven haben, ist dann das Aufreizende. Ja, und ich glaube, das ist ein Phänomen, das auch gerade Menschen mit großen Brüsten kennen, beim Sport, und deswegen auch gar nicht so Bock haben auf jetzt so ein cutes Set mit Leggings und nur BH, weil sie sowieso schon irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Und also bei mir ist es auch so beim Sport, ich schwimme sehr viel und ich finde es auch schon richtig schwierig, einen Badeanzug zu finden, ja, der irgendwie nicht ausgeschnitten ist oder nicht einen super hohen Beinausschnitt hat, weil ich will da einfach wirklich nur schwimmen. Ich will irgendwie gar nicht flirten oder sonst was. Und ich glaube, das ist irgendwie, wie sehr auch von Frauen immer erwartet wird, dass sie diese Romantic Readiness irgendwie an den Tag legen bei allem, ja. Also, dass du jetzt, du sollst irgendwie in den Supermarkt gehen, super geschminkt sein, immer so bereit für den nächsten Flirt und so. Und meistens will man halt einfach nur irgendwie seinen Kram erledigen, den man so machen will, oder?
Ohne Witz, ich habe neulich noch drüber nachgedacht, weil ich mich echt schäme, mit Jogginghose einkaufen zu gehen, und frage mich, woher das kommt, weil eigentlich, es ist doch wirklich wumms egal, ich gehe einkaufen, es sollte überhaupt keinen Unterschied machen, und trotzdem, wenn ich das Haus verlasse, ziehe ich die Jeans an und nicht die Joggingbuchse, es sei denn, ich will Sport machen, und eigentlich geht es niemandem was an.
Da sitzt der Karl Lagerfeld noch tief, der dir gesagt hat, da hast du die Kontrolle über dein Leben verloren, wenn du die Joggingbuchse anbehältst, ja. Aber wenigstens hast du sie noch zum Sport an. Also ich habe es richtig mal gemerkt, ich war mal beim Yoga, und das war Techno-Yoga, also es war so cooles Yoga irgendwie. Und es war arschkalt und irgendwie so auf so einem Steinboden. Und ich bin halt einfach in Jogginghosen hin und irgendeinem Longsleeve, weiß ich nicht. Dann kam ich da an und ich kam mir so richtig underdressed vor, weil alle anderen Leute da waren einfach in diesen cuten Sets mit bunten Mustern. Und da war ich dann
Blümchen
auch so.
Blümchen im Haar.
Ja, so, Leute, ich dachte, wir machen Sport. Ich wusste nicht, dass das jetzt so ein Event ist, für das man sich irgendwie schick machen muss. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben. Also, und ich finde halt einfach, wenn Sport dann sowas Performatives wird, und ich finde zum Beispiel Yoga ist das erstaunlich oft, wenn du das in so einer Gruppe machst, in so einem schickeren, größeren Studio. Und das ist exakt die Sorte Sport, auf die ich dann irgendwie gar keinen Bock habe. Also auch so in der Fitte oder sowas, wenn es mehr darum geht, so sich zu präsentieren, das ist irgendwie das Gegenteil von dem, warum ich Sport mache. So.
Das finde ich super interessant, weil ich nämlich Yoga nur noch zu Hause mache mit YouTube. Und mich entspannt das total, eben zum einen keinen Weg zu haben, ich muss nirgendwo hin, ich muss keine Sportsachen packen, aber ich muss eben auch nicht irgendwie aussehen. Ja? Ja. Ich mache meistens morgens Yoga, also direkt nach dem Aufstehen. Zähne putzen muss sein, sonst kann man nicht atmen, das geht nicht, das ertrage ich nicht. Aber ansonsten habe ich dann schlabbriges, löchriges T-Shirt an, irgendeine weite Hose, die mir in den Weg kommt, und das war's. Oder ich mache es halt im Pulli, weil ich nicht so dolle heize. Außerdem wird einem ja warm, wenn man Yoga macht. So, also, und ich lege da gar nicht so viel Wert drauf. Und ich habe auch bei den Klamotten, die ich im Schrank habe, ich glaube, die Teile habe ich zum größten Teil noch aus meinem Sportstudium oder kurz danach. Das heißt, die sind so roundabout 15 Jahre alt. Ich war letztens sehr traurig, weil ich eine Sporthose wegwerfen musste, weil der Bund wirklich durch war. Also man konnte wirklich, die hatte nur noch Löcher. Man hätte sie auch nicht flicken können. Habe ich sie schweren Herzens dann doch mal langsam entsorgt. Aber ich habe Sportklamotten zum Beispiel auch sehr, sehr lange und kaufe wenig Neues dazu, weil dieses Plastikzeug hält einfach eigentlich auch total lange. Und wenn ich jetzt neu kaufe, dann achte ich zum Beispiel darauf, dass es eben nicht Plastik ist, sondern das gute alte Baumwollshirt. Das ist dann halt vielleicht nicht Funktionskleidung. Aber am Ende, ich bin keine Leistungssportlerin. ich kann einfach das T-Shirt wechseln.
Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch der Unterschied. Also wir sind ja nicht die wandelnden Litfaßsäulen für unsere SponsorInnen. So. Deswegen.
Ja, aber man hat manchmal das Gefühl, dass es eben doch so ist. Also ich auch. Ich weiß gar nicht, ob das was mit Alter zu tun hat, also ob junge Frauen das zum Beispiel vermehrt machen, weil sie sich noch nicht so sicher in ihrem Körper fühlen und das eben dann auch wichtig ist, so ein Outfit zu tragen. Also ich glaube auch, dass Frauen das machen, weil sie sich gut und schön fühlen wollen und das ist ja total legitim. Also es muss nicht jede Sport machen und sagen, mir ist egal, wie ich aussehe. Finde ich, ne, wenn ihr das so machen wollt, finde ich das super. Die Frage ist halt nur, was macht es mit dem Angebot, das dann eben für alle da ist? Und wenn das Angebot eben nur noch ist, du sollst irgendwie jung und sexy aussehen und deine Klamotten sind total tight, dann finde ich es eben problematisch. Und das wird mir auch zurückgespiegelt, das, was sich auch in den Farben übrigens widerspiegelt. Ne? Also ich habe auch die Rückmeldung bekommen, ich kaufe nur noch Dinge in Schwarz, weil wenn ich dann unterschiedliche Sachen kaufen muss, dann passen die wenigstens farblich zusammen. Weil ich auch keinen Bock habe zum Beispiel auf Pink. Ich übrigens auch nicht. Bei Lila können wir uns wieder drüber unterhalten, aber Pink oder Rosa ist nicht meine Farbe. Und ich habe zuletzt Sportschuhe nicht gekauft, weil jeder Sportschuh, den ich anhatte, und es waren schon nicht so viele, die gepasst haben, da war irgendwas in hellrosa bis pink drin. Und ich weigere mich, das anzuziehen, weil ich immer denke, wenn ich das jetzt auch noch kaufe, dann denken alle, das ist in Ordnung, weil die Frauen kaufen es ja. Aber wenn du gar keine Auswahl hast, was willst du denn sonst nehmen?
Ja, ich finde es auch problematisch. Also ich glaube auch ein bisschen, es hat was mit dem Alter zu tun. Also vielleicht, dass man eine zunehmende Wurstigkeit auch bekommt, wie man rumläuft. Beziehungsweise ich glaube, bei mir ist sie nach Covid einfach nie wiedergekommen. So nach so den ersten Lockdowns, wo man sich dann dachte, also ich bin jetzt überhaupt nicht Team Lagerfeld. Ich gehe auch in der Jogginghose einkaufen und habe da irgendwie so gemerkt, so es ändert sich auch nichts. Und ja, ich finde, jede Person hat das Recht, sich so zu schmücken, dass sie sich schön fühlt mit allem, was dazugehört. Und es ist auch einfach keine besonders feministische Debatte zu sagen, was sollten andere Leute anziehen. So, also ich werde immer angefragt zu so Debattenformaten wie, sollten sich Frauen schönheitsoperieren dürfen? So, da lehne ich dann immer sofort ab, weil es ist überhaupt nicht my place zu sagen, was andere Frauen machen sollten. Aber gerade bei solchen Sachen so habe ich eben auch oft das Gefühl, dass es auch eine Unsicherheit, die da mit reinspielt. So dieses, ich muss jetzt so und so aussehen, während ich Sachen mache. Und das, also wenn man so in diese Schönheitsforschung reingeht, in diesen Bereich, da ist halt schon vieles, also viel Schönheitsarbeit wird einfach gemacht, um einem Ideal näher zu kommen, von dem man halt intuitiv oder auch dann erlernt weiß, dass es einem Vorteile bringt oder zumindest keine Nachteile bringt. Also es geht ja immer darum, sich diesem weiß, schlank, jung Ideal anzunähern und je näher man dem kommt, umso ja, weniger wird man diskriminiert in alle möglichen Richtungen. Also deswegen ist es eben schwer zu sagen, so was ist jetzt wirklich freier Wille und freie Entscheidung und was ist halt irgendwie Vermeidung von negativen Konsequenzen, die wir alle auf die eine oder andere Art zu befürchten haben. So. Und deswegen, also für mich ist es eine große Freiheit zu sagen, okay, ich bin Ende 30, so, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, was ich gerade anhabe. Und natürlich ist es was anderes, ob ich jetzt zum Sport gehe oder auf eine Konferenzbühne mich stelle. Da überlege ich es mir schon noch mal einmal mehr. Aber so dieses, ja, ich habe eher irgendwie so ein bisschen Mitgefühl mit Leuten, die so in allen Lebenssituationen so richtig gestylt sind. Und das habe ich dann irgendwie auch beim Sport, so, wo ich mir denke, so, ist doch wurscht gerade.
Jetzt gibt es noch eine Facette an der ganzen Nummer. Jetzt sind wir zwei weiße Frauen, die darüber reden, aber du hast es ja gerade auch angesprochen, dass nämlich vor allen Dingen schwarze Körper oft rassifiziert werden und dass es mitunter ein Statement sein kann, zu sagen, dieser Körper ist halt extrem leistungsfähig, er ist rund, er ist unfassbar muskulös und ich zeige ihn gerne her, weil ihr redet sowieso über meinen Körper, aber dann will ich bestimmen, in welcher Form ihr das tut. Also ich will sozusagen die Kontrolle über die Debatte haben und ich will mich sehr selbstbewusst in den Mittelpunkt stellen und ich habe nichts zu verbergen. Also mitunter kann das natürlich auch ein Statement sein. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe in dem, was ich da rezipiert habe in der Vergangenheit. Aber möglicherweise muss man sich zumindest Gedanken machen, ob da ein Statement hintersteckt und in welchen Kontexten sowas stattfindet, weil es je nach Kontext einfach sehr unterschiedliche Aussagen haben kann, was so ein Outfit bedeutet. Und da finde ich es zum Beispiel wichtig, nicht nach dem Outfit zu fragen, sondern danach zu fragen, ob es ein Statement gibt und eine Möglichkeit sozusagen zu geben, dieses Statement dann auch zu veräußern, zu veröffentlichen. Aber das wäre nie meine erste Frage an eine Athletin, zum Beispiel sie auf ihr Outfit anzusprechen. Das wäre etwas, das könnte man im Laufe eines Gesprächs tun oder wenn eine Debatte aufkommt, sie sozusagen nach ihrer Meinung zu fragen, zu sagen, wie siehst du das, wie ist deine Position dazu? Aber ansonsten fände ich es total gut, wenn man grundsätzlich einfach aufhören würde, Frauen auf ihre Kleidung zu reduzieren. Und das Beispiel, das du eben gebracht hast, es gab es bei den Beachvolleyballerinnen, es gab es aber auch bei den Beachhandballerinnen. Also bei beiden Sportarten gab es das. Und es ist bis heute so, die dürfen jetzt zwar längere Klamotten anziehen, aber es ist nicht so, dass es eine Regel gibt, die sagt, ihr könnt genau das Gleiche anziehen wie die Männer. Also es gibt eine Kleidervorschrift und alleine das finde ich, also diese Regeln aufzuweichen, ist ein erster Schritt. Aber theoretisch müsste es in Ordnung sein, exakt dasselbe anzuziehen, was die Männer anziehen dürfen und diese Kleidungsvorschriften unisex zu machen und eben nicht sie vom Geschlecht abhängig zu machen. Und einen Punkt haben wir noch gar nicht besprochen. Es geht nämlich auch um den menstruierenden Körper. Ich weiß, dass das bei Spitzenathletinnen auch immer ein bisschen unterschiedlich ist, ob das, ob noch menstruiert wird oder nicht oder ob man das auch verhindert, eben durch die Einnahme der Pille. Man kann die auch durchnehmen, dann menstruiert man eben nicht. Aber es gab einen Ausschnitt von Andrea Petkovic, die ja zum Beispiel in Wimbledon in Weiß spielen müssen. Die sagt, es gab in den Umkleidekabinen zum Teil Frauen mit Nervenzusammenbrüchen, weil die sich so Sorgen gemacht haben, dass man es sieht. Da steckt zum einen natürlich die Scham dahinter, überhaupt zu menstruieren und zu bluten. Und zum anderen natürlich, du bist, wenn du Leistungssport machst, immer im Blick der Weltöffentlichkeit. Also es sind immer Millionen Menschen, die dir dabei zusehen. Und ich würde auch nicht vor Millionen Menschen in ein weißes Sportoutfit bluten wollen. Das wäre mir einfach unangenehm.
Ja, absolut. Ich habe gestern noch gelesen, dass diese Regel jetzt gelockert wurde. Also jetzt sind auch irgendwie schwarze Unterhosen erlaubt. Und ich finde das so absurd, also dass wir überhaupt über Unterhosenfarben von Sportlerinnen diskutieren. Ja, also dass die überhaupt, die müssen ja immer diese kurzen Röckchen schon anhaben. Da denke ich mir auch schon, also woher kommt dieser Röckchenzwang immer beim Sport? Das ist mega unpraktisch. Ich will auch nicht, Total. Also ich bin auch kein Röckchen-Girl, muss ich sagen. Aber ich finde auch einfach so, warum müssen die überhaupt Röcke tragen? Und dann auch noch, also ich meine, was symbolisiert so eine weiße Unterhose? So schaut her, wie rein und sauber und unverbraucht unbefleckt ich bin. Ja, also das finde ich auch komplett absurd. Also und auch da ist wieder die Sache, würde man das umdrehen, würde das sehr komisch wirken. Also alles, was immer nur für ein Geschlecht gilt, schwierig. Also, und das
wobei die Männer auch weiß tragen müssen, die haben halt nur nicht das in der Regel das Problem, dass sie menstruieren.
Das ist richtig, ja. Das, und ich möchte noch was sagen zu dem, was du davor gesagt hast, dieser Statement-Charakter. Also ich glaube, was wir uns wirklich vor Augen halten müssen, ist, dass jede Präsentation eines Körpers, der von dieser sehr, sehr engen Norm abweicht, ein Statement ist. Also ich meine, ich trage jetzt Größe 42, 44, was jetzt ziemlich durchschnittsbundesdeutsch ist. Aber selbst ich höre, nachdem ich auf einer Bühne war oder im Fernsehen war, so, das ist toll, auch so einen Körper wie deinen da zu sehen. So, ja, also
einen normalen.
Einen, genau, normal, natürlich in großen Anführungszeichen. Aber also es ist schon wirklich, das ist schon ein Statement. Und ich würde jetzt sagen, so, ich bin trotzdem eine weiße Frau, ich habe eine gute Haut, so, ich weiß ich nicht. Ich passe noch in viele Schönheitsnormen und auch Flugzeuge, Sessel rein, so, ja. Also ich bin noch nicht wahnsinnig abnorm und selbst ich bin schon ein Statement, so, ja. Mhm. Und je weiter du dich halt entfernst von dieser Schablone, desto Statement. Deswegen denke ich mir auch so, also für manche Leute, wenn die einfach nur atmen, ist es ein Statement. So. Oder wenn man die irgendwo sieht und die werden auch schon deswegen diskriminiert und belästigt. Und auch da finde ich es absolut legitim zu sagen, dann jetzt erst recht. Also ich war auch in einem Netflix-Format zu sehen, wo sonst nur 20-jährige Models waren. Und ich fand es irgendwie total gut, dass, also ich dachte mir, okay, würde ich jetzt gerade Kuchen essen vorm Fernseher hängen, ich würde mich total freuen, eine Frau wie mich zu sehen. Also, und habe das dann auch irgendwie so gesehen. Aber ja, das ist, es ist immer noch ein Statement. Und das ist es eben auch bei Männern nicht so sehr. Also auch da gibt es irgendwie Schönheitsnormen und auch die werden irgendwie diskriminiert im Job, wenn sie zu viel wiegen oder so oder eben auch eine andere Hautfarbe haben. Aber ein Statement ist man als Frau halt immer schnell.
Ja, absolut. Also gerade in der Öffentlichkeit, ne? Überhaupt in der Öffentlichkeit den Mund aufzumachen, ist ja schon problematisch, weil dann hat man sofort irgendwelche Hörer- oder Zuschauer-Mails, egal wie man aussieht. Und wenn man dann eben auch irgendwie von der Erwartungshaltung eigentlich abweicht, nicht mehr von der Norm, sondern von bestimmten Erwartungshaltungen, dann wird es immer kommentiert. Und das ist, glaube ich, das Schwierige. Und das ist auch ein bisschen das, was ich beobachtet habe in der Debatte, dass sie dann Frauen untereinander führen, also dass Frauen sich untereinander schämen dafür. Und das finde ich so schade, weil es wäre ja eigentlich gut, wenn wir uns einig wären zu sagen, hingucken, sagen, okay, wenn du das tragen möchtest, dann trag das, ist okay, und dann einfach weiterzugehen und eben sich überhaupt nicht erst in diese Situation zu begeben, die Frauen, die das tragen, in irgendeiner Form zu kommentieren. Also hört auf, das Äußere von Frauen zu kommentieren, egal was sie tragen. Und wenn dann sich rausstellt zum Beispiel, dass eine Frau gezwungen wird, das zu tragen, wegen irgendeinem Sponsoring-Vertrag oder so, ne, dann finde ich, kann man das problematisieren. Aber eben nicht, was die Frau anhatte, sondern die Verträge, die sie unterschreiben muss oder die Zwänge, in denen sie steckt, um Aufmerksamkeit zu werben. Also das System oder die Strukturen, in denen wir stecken, die kann man ja gerne kritisieren, aber nicht die Person, die etwas Bestimmtes trägt. Weil ich finde, das ist nicht zielführend und das geht eben in eine völlig falsche Richtung. So, ich meine, viele haben natürlich Nike adressiert und nicht die Frauen, aber ich habe auch unter den Statements gelesen, zum Beispiel diese Übersexualisierung, das wäre ein schlechtes Vorbild für Kinder. Auch das ist zum Beispiel in der Hörfunksendung, in der ich war, gesagt worden. Ne? Also wenn Frauen sich so präsentieren, ist das eine Übersexualisierung. Und die natürliche Scham der Kinder würde damit durchbrochen. Und das wäre sozusagen so eine Frühsexualisierung, wo ich so denke, nee, weil das kann man ja auch auffangen. Ja? Man kann ja sagen, das ist eine Sportlerin, die trägt das, weil, keine Ahnung, dann erklärt man das ein bisschen. Das hat aber ja, das muss ja gar nichts mit Sexualisierung zu tun haben, weil die Frau das eben deswegen gar nicht trägt, sondern weil sie oder weil es für sie eine Funktionskleidung im Sport ist. Und das haben ja auch viele Sportlerinnen geäußert. Also auch von dieser Funktionalität ablenken zu wollen und zu sagen, ja, das ist aber so mega sexy und so, wo man denkt so, nee, deswegen trägt sie es wahrscheinlich einfach gar nicht. Das sind deine Gedanken dazu. Das müssen nicht notwendigerweise ihre Gedanken sein.
Ich finde, das Argument der Frühsexualisierung, das darf uns immer aufmerken lassen. Also ich kenne das vor allem so aus dem Kontext von Drag-Queen-Lesungen oder so, wo es also dann diese Trans-Thematik ist ja nochmal eine ganz eigene, aber auch da ist ganz oft von konservativer Seite so, die können ja zu Hause machen, was wir wollen, aber nicht mit unseren Kindern, ja. Also das steckt da so ein bisschen drin und das haben wir hier auch so ähnlich. Und ich denke mir auch so, ja, wer macht denn diese Sexualisierung? Es machen ja nicht die Frauen, indem sie ihre Körper zeigen bei den Kindern, sondern die Eltern, die diesen Körpern, die einfach an sich nur Körper sind, dann bestimmte Eigenschaften zuschreiben und den Frauen, die das tragen, bestimmte Absichten. So. Und wie du sagst, das ist halt einfach ein bisschen problematisch. So. Und ich glaube, auch da ist irgendwie so ein bisschen der, ich weiß nicht, ob das auch ein sehr amerikanisches Ding ist, so diese Nacktheit immer noch so zu verteufeln. Also vielleicht sind wir da in Deutschland auch ein bisschen weniger damit aufgewachsen, dass das was Schlimmes ist. Also ich habe eine amerikanische Freundin, die hat als Kind im Deutschlandurlaub in der Deo-Werbung das erste Mal eine Achselhöhle gesehen. So. Und dass so Sachen so gar nicht richtig gezeigt werden. Und wenn sie dann gezeigt werden, dann muss es irgendeinen sexuellen Kontext haben. Vielleicht ist das auch irgendwie ein amerikanisches Ding, aber dieses, ja, Kinder werden irgendwie auf die dunkle Seite der Macht gezogen. Ist, also auch beim Thema Pornografie ist es immer irgendwie so ein bisschen faules Scheinargument, habe ich so das Gefühl.
Ja, ich habe das Gefühl, da drückt man sich darum, Kinder eben aufzuklären oder auch mit, also so zu behandeln, dass sie das schon verstehen und dann auch zu sagen, nee, die Frau trägt das, weil sie Sport machen möchte und sie dann, also wenn man Kindern das erklärt, dann sagen die, ach okay, in aller Regel. Ja, und wenn die mehr Fragen haben, dann fragen die. Aber die Fragen, von denen wir oder von denen diese Menschen glauben, dass sie die stellen, die kommen denen häufig in dem Alter noch gar nicht. Ich glaube, in dem Fall habe ich einen religiösen Kontext heraushören können bei dieser Anmerkung. Also diese konservative religiöse Haltung, die gibt es auch nach wie vor noch, dass Frauen eben nicht zu viel zeigen sollten und so. Und das kann durchaus auch eine christliche Überzeugung sein. Ja, da müssen wir gar nicht mit dem Finger auf andere Kulturen zeigen. Das gibt es auch im christlichen Kontext, Überzeugungen, dass Frauen sich bedeckt zu halten haben, dass sie längere Sachen anziehen sollen, also nicht über, also, ne, was nicht unter Knie lang, also mindestens knielang muss irgendwas sein. In der Kirche ist Minirock tragen, mach mal. Es wird immer noch mit Blicken kommentiert, würde ich sagen. Es ist immer noch schwierig. Also von daher, wir haben schon noch so Normen im Kopf, wie Frauen wann zu gekleidet zu sein haben und was davon dann zu viel oder zu wenig ist. Das, wie gesagt, das ist ja, das hast du ja auch gesagt, ne? Also dieser Wunsch zu kommentieren, wie Frauen auszusehen haben, egal in welchem Bezug, der ist einfach enorm. Der ist einfach riesig. Wir sind damit aufgewachsen, wir reproduzieren das und eigentlich ist es, schaden wir uns damit gegenseitig selber, wenn wir ständig kommentieren, was andere anhaben. Und gerade beim Sport, finde ich, sollte eigentlich im Vordergrund stehen, dass wir alle gemeinsam Freude an Bewegung haben. Das ist auch wirklich völlig egal, wie jemand dabei aussieht.
Ja, und auch in alle Richtungen, egal wie. Ja. All die Jogginghose ist oder wie krass das Lululemon-Set ist, was jemand
anhat. Wie heißt das?
Lululemon, jetzt darf ich hier Marken nennen, das sind so diese arschteuren.
Mein privater Podcast.
So richtig teure Leggings sind das.
Ja, ich habe mir das angeguckt und dachte so, es macht gar nichts mit mir. Ich will das nicht haben. Es ja, kommt bei mir einfach nicht an, weil ich auch denke so, warum soll ich, ich finde Sportklamotte auch unglaublich teuer, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich finde sie überdimensioniert teuer im Gegensatz zu dem, was du sonst dafür bezahlst und verstehe nicht, warum ich für so eine Leggings 70, 80 Euro bezahlen soll.
Ja, locker.
Das ist mir einfach zu viel Geld.
Ja, da geht es halt um Status irgendwie. Da geht es darum, mir ist das wichtig genug, dass ich mir das leiste.
Ja, super. Ich möchte aber rennen. Das ist in der Jeans einfach unkomfortabel. Das sehe ich ein. Aber ansonsten tun es die alten Klamotten, die ich habe. Also wenn ich das Geld dann nur einmal ausgebe und 20 Jahre was von dem Teil habe, okay, kann man machen. Aber das wird jetzt nicht so, dass ich jede Saison irgendein neues Outfit brauche.
Also ich glaube, ich bin auch total bei dir. Man kann die Strukturen kritisieren, in denen das passiert. Und ich glaube, das sollten wir auch. Also und auch immer wieder vergegenwärtigen, dass viel von der Schönheitsarbeit, die geleistet wird, halt einfach nicht, weil ich es mir wert bin und Empowerment und Trololo ist, sondern halt einfach eine Reaktion aus einer Angst heraus, irgendwie beschämt zu werden für sein Aussehen. Und das müssen wir auf jeden Fall kritisieren, aber nicht die Personen, die es machen. Und dazu gehört auch irgendwie ein Outfit, das man trägt oder halt nicht trägt.
Ich finde gut, dass wir uns heute per Zoom zusammengeschaltet haben und keine von uns irgendwelche Schönheitsarbeit vorher geleistet hat, glaube ich. Also ich definitiv nicht.
Ja, so ein bisschen gemütlich im schlonzigen Hoodie hier.
Ja, aber das ist ja das Schöne am Podcasten, das kann man einfach machen. Ich finde auch interessant, wenn ich beruflich podcaste, ist morgens immer total okay. Wenn ich privat podcaste, denke ich immer, boah, morgens podcasten ist echt früh.
Ja, dafür warst du aber schon sehr wach.
Ja, das liegt daran, dass ich das Thema natürlich jetzt auch schon einmal bearbeitet habe. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du Zeit hattest und bei mir im Podcast zu Gast warst. Wir hatten es echt schon ewig vor, uns mal über was zu unterhalten. Dass es jetzt Sport geworden ist, ist einigermaßen witzig, aber ich finde es total toll, weil wir uns darüber bei Instagram unterhalten haben. Und ich finde es total wertvoll, deine Perspektive auch mit drin zu haben. Deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke. Thanks for having me. Das war jetzt auch so für mich ein Podcast. Normal habe ich ja so meine Themen. Die sind übrigens meistens Sex und alles, was mit Sex zu tun hat, für Leute, die mich nicht kennen. Und habe immer schon so, weiß schon, worum es geht und kann so auf Abruf irgendwie droppen. Und da habe ich heute, habe ich noch richtig drüber nachgedacht, so, worüber werden wir reden? Aber ich finde, wir haben das gut hinbekommen und danke dir für die Einladung.
Und ich bin gespannt auf Rückmeldungen, weil wenn ich das irgendwie richtig gesehen habe, wird dieses Thema gar nicht allzu häufig besprochen und deswegen, vielleicht können wir da noch ein oder zwei Runden drehen mit anderen Expertinnen und Experten, weil ich finde das Thema unglaublich spannend. Es ist sehr tiefgreifend, gerade weil zum Beispiel sehr viele Frauen früh aus dem Sport, aus dem Vereinssport zum Beispiel aussteigen. Vereinssport ist immer noch vornehmlich männlich, also und das fängt an in einem Alter von 14 Jahren und häufig wird das damit begründet, dass Frauen sich dann für Männer interessieren, aber möglicherweise sind die Gründe ganz andere und strukturelle. Und eins, was ich übrigens auch nicht gesehen habe bei den Nike-Outfits, ich habe heute nochmal hingeguckt, ist ein Outfit für Hijabis. Fand ich auch ganz spannend, obwohl ich weiß, dass Nike zum Beispiel Boxerinnen ausstattet oder ausgestattet hat. Ich müsste es nochmal verifizieren, aber auch das ist ja interessant, dass das irgendwie nicht mit auf der Bühne stand, wenn es denn so gewesen ist. Zumal in Frankreich die Frauen keinen Hijab tragen dürfen. Also in Frankreich gibt es ein Hijab-Verbot, auch für die Leistungssportlerinnen. Auch das wird mir zu wenig besprochen, ehrlich gesagt, weil auch das gehört dazu, dass ich mich kleiden kann, wie ich möchte. Und wenn ich meine oder wenn ich aus religiösen Gründen einen Hijab tragen möchte beim Sport machen, dann soll das möglich sein.
Ja, ich finde auch, das Thema Sport und Inklusion wird viel zu wenig so breit diskutiert, wie man es sollte. Und genau, wie du sagst, also auch irgendwie eine religiöse Kopfbedeckung sollte auf jeden Fall Teil davon sein. Und eben auch ja allein, dass man auch mit einer Größe über 40 noch was zum Anziehen bekommt. Das sind Sachen, die sind irgendwie so banal, aber sind es dann auch wieder nicht, weil sie passieren halt einfach immer noch nicht genug. Deswegen ja, finde ich es auch wichtig, dass man
sie schließen die Leute vom Sport aus, denen wir dann immer wieder sagen, sie sollen doch bitte Sport machen. Aus gesundheitlichen Gründen meinetwegen, aber wenn ich da sozusagen dieses inklusive Moment nicht erlebe, weil ich schon daran scheitere, eine entsprechende Sportklamotte zu finden, dann scheitert es schon, finde ich, sehr, sehr früh.
Und auch da geht es wieder darum, dass es dann sofort wieder ein Statement ist, dass du dann nicht irgendwie eine mehrgewichtige Person bist, die halt auch Sport macht, weil Sport halt irgendwie cool und gesund ist, sondern dann hast du das zum Abnehmen zu machen oder was auch immer.
Absolut.
Ja. Also so, es ist dann entweder, oh toll, dass die jetzt das macht, so, weil wir davon ausgehen, dass mehrgewichtige Leute keinen Sport machen. Oder es ist dann eben so, na, jetzt müsste die aber das noch anders machen oder irgendwie sowas. Also es ist, auch da bist du dann wieder ein Statement, sobald du nicht irgendeiner Norm entsprichst. Und
leider ist das so. Und ich glaube, das könnte man relativ einfach ändern, indem man es einfach zugänglicher macht und mehr Menschen die Freude am Sport dann auch einfach erleben könnten. Theresa, danke schön. Ich wünsche dir noch einen schönen Mittwoch, Mitte der Woche.
Dir auch.
Ich gucke mal, dass ich es möglichst schnell hochlade, damit die Diskussion nicht schon veräppt ist. Aber ich freue mich wirklich riesig, dass das geklappt hat.
Ich mich auch.
Einen schönen Tag.
Danke.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Theresa Lachner, Journalistin, Buchautorin, systemische Sexualberaterin und Gründerin von Lustprinzip, dem größten deutschen Sexblog. Musik Anja Arnold. Weitere Informationen und Links zu diesem Podcast findet ihr in den Shownotes oder unter www.mensch-frau-nora.de. Da habe ich euch auch hinterlegt, wie ihr Theresa oder mich in den sozialen Netzwerken erreichen könnt. Und vielleicht wird die nächste Pause ja nicht so lang, wer weiß. Also bis dahin, macht's gut!